Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Wahnsinn, Uwe.
Diese Massen, ja. Die Massen mobilisiert.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wir sind heute live. Was heißt live? Wir zeichnen auf.
Und trotzdem nicht in Farbe.
Wir zeichnen auf, aber das hat Harald Schmidt schon so gemacht.
Ja.
Und die Sendung geht dann später in den Äther. Aber wir haben Publikum da. Es ist ein doch ansehnliches Publikum zusammengekommen.
Ja, ein Joint Venture machen wir heute.
Und sozusagen. Wir sind zu Gast im Jugendpastoralen Zentrum Krux in Köln. Wir wurden hier eingeladen, wir haben schon eine ganze Reihe an Vorträgen gehalten und heute ist der letzte Abend.
Ja.
Und das ist der Abend, wir haben es der Gastgeberin versprochen, wir gehen live hier im Krux auf Sendung. Und wir haben für diesen besonderen Anlass auch einen ganz besonderen Film ausgesucht. Und dass der Film schon ein paar Jahre alt ist, ich habe es vorhin schon gesagt, sieht man daran, dass die Wachowski-Brüder damals noch Brüder waren.
Ja.
Ja. Und
zwischenzeitlich die Wachowski-Geschwister.
Und man sieht es daran, dass in der Zeit, als der Film entstanden ist, man noch glaubte, Computerhacker hätten Sixpack. Wir reden von Matrix und Keanu Reeves.
Oft erwähnt, nie besprochen bis jetzt.
Genau, wir haben es schon ein paar Mal anklingen lassen und heute eine ganze Folge über diesen mal wieder Klassiker des dystopischen Science-Fiction-Genres von 1999.
99, immer älter als ich dachte oder denke. Mir kommt das nämlich tatsächlich nicht so vor, der ist sehr gut gemacht. Dann sagt man dann immer wertig produziert, handwerklich gut gemacht. Ich hasse das, wenn jemand das sagt. Den kann man aber heute nicht nur sehr gut gucken optisch, sondern der ist ohnehin immer ein Blick wert, philosophisch, als Science-Fiction-Fan kann man den schauen, aber auch theologisch sehr schwer, könnte man sagen. Die Wachowski, formerly known as Brüder, haben sich nach dem großen Erfolg des Films interessanterweise nicht mehr dazu äußern wollen in Interviews. Die wurden natürlich viel gefragt, unter anderem auch, ist das jetzt eigentlich durchgehend eine biblische Chiffre? Da haben die Geschwister dann immer gesagt, das kann man so sehen, das muss man aber nicht, das war von uns nicht durchgehend intendiert. Wir wollten einen Film machen, der nicht nur unterhält, sondern auch zum Denken anregt und der viele philosophische und mythologische Motive enthält. Jüdisch-christliche genauso wie asiatische, asiatisch-religiös-philosophische.
Aber wir sind ja heute hier, weil wir uns gerne über die christlich-religiösen Motive unterhalten und ich denke, wir fangen damit an.
Ja.
Und wir fangen auch damit an mit dem Augenscheinlichen, also mit den direkt auktorialen Charakterisierungen, das sind meistens Namen.
Haben wir auch nicht oft.
Ja, und wir haben jetzt hier zum Beispiel ganz tolle Beispiele dafür, wie Namen, wie sprechende Namen in einer Geschichte funktionieren. Wir haben den Hacker Anderson.
Thomas Anderson.
Thomas Anderson /
Neo.
Neo,
ja. Thomas Anderson, das ist mir tatsächlich, ich muss gestehen, das denke ich mir dann auch nicht immer alles aus, habe ich mir dann tatsächlich angelesen. Beim Thomas habe ich es mir schon damals gedacht, Thomas der Ungläubige, der das, was ihm begegnet und was die Aussicht auf eine andere und eine größere Welt ihm gewähren könnte, erst einmal nicht annehmen kann, bis es unausweichlich ist. Anderson ist aber selber auch eine Chiffre. Nämlich da steckt das griechische Wort für Mensch, Andros, drin und Son, also skandinavisch Sohn, also der Menschensohn. Ist also hier schon angedeutet, wohin für ihn die Reise geht.
Und sein Hackername, der dann für ihn auch im Laufe der Geschichte natürlich von Bedeutung ist, weil er in dieser Widerstandsgruppe nur als Neo bekannt ist und einzig der Agent Smith ihn nach wie vor Mr. Anderson nennt, aber Neo ist, so kann man das sagen, dann der neue Mensch.
Der neue Mensch, ja. Auch hier natürlich biblisch, siehe, ich mache alles neu und dieses Versprechen hält Neo im Film in jedem Fall.
Das kannst du sagen, ohne zu spoilern.
Ohne zu spoilern. Ja, kann ich, doch, war das gespoilert? Nein, das war nicht gespoilert. Es wird ganz überraschend. Wir werden aber spoilern. Das müssen wir ein bisschen.
Wir müssen.
Trinity. Ich glaube, ein Name, der sich geradezu aufdrängt, wenn man nach christlichen Motiven in den Film sucht.
Dreifaltigkeit.
Ja.
Ist ein schöner Mädchenname.
Wahrscheinlich übersee häufiger als bei uns. Genauso wie Jesus, ist ja bei uns auch nicht so häufig. Ja. Ja. Warum Dreifaltigkeit? Meines Erachtens, und das ist dann schon Interpretationsschritt, den man mitverfolgen muss und vielleicht sich ein bisschen mit der Theologie auseinandergesetzt hat, vor allem der Systematik. Neo ist, wenn er denn dieser Anderson, dieser Menschensohn ist, der Sohn, der einem Höheren, einem Göttlichen gegenübersteht. Das wäre eine Zweifaltigkeit. Damit Liebe aber, in der christlichen Theologie spricht man davon, dass Gott in sich Liebe ist, in sich Beziehung ist. Liebe ist aber erst vollkommen, wenn sie sich zum Dritten, also zur dritten Person hin, also zu allem anderen der Welt hin öffnet. Diese Funktion nimmt Trinity ein. Sie ist auch nicht ganz umsonst natürlich weiblich, wie der Heilige Geist zum Beispiel oft weiblich dargestellt wird. Der Hauch Ruach ist auch weiblich, nicht wahr?
Alter
Altsprachler. Ja.
Ruach ist feminin.
Bisschen besser. Feminin, genau. Und sie erfüllt auch die Funktion der Jüngerin, quasi im biblischen übertragenen Sinne, während alle anderen Jünger die Hoffnung verloren haben, in Anbetracht des Gestorbenen, glaubt sie weiter fest, wendet sich ihm zu, wie die Frauen, die zum Grab gehen und den Verstorbenen nicht aufgegeben haben und in ihrem Schreck sich auf sich selbst zurückziehen, wendet sie sich zu. Und ihr Glaube ist stärker als die wirkliche Wirklichkeit. Man sieht Neo dort auf diesem Stühlchen liegen, er ist tot, er ist in der Matrix erschossen worden, er ist in der Wirklichkeit tot und sie sagt nein. Und lehnt sozusagen die Wirklichkeit, also es wirkt, als wäre es wahr, dass er tot ist, sagt sie nein. Denn sie liebt den Auserwählten. Also in der Übertragung, die Liebe zum Christus ist stärker als der Augenschein des Unvermeidlichen, nämlich des Endes des Todes.
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
Und dann kommt er wieder.
Und dann ist die Party.
Spoiler hätten wir vorher sagen sollen.
Und dann der Ort, die Stadt, ja, auf die alles hinläuft und wo dann am Ende nach der Erlösung die große Party steigt, ja, wie es in dem Film ja auch so die gesagt
Tank,
wird.
Das sagt, ne? Nicht Tank oder Dozer.
Ja. Ja. Zion.
Ist Zion.
Ja, das warum himmlische, Zion? Das himmlische Jerusalem.
Ja.
Also Zion als Bezeichnung für den Berg Zion, auf dem Jerusalem errichtet ist und die irdische Stadt Jerusalem als Bild für den Ort, an dem die erlöste Menschheit nach der Wiederkunft des Herrn hinpilgert. Das sind Bilder, die das auch im Christentum stark sind, die aber ursprünglich aus dem Alten Testament kommen. Also alle Völker werden zum Berg Zion pilgern und dort eben die wahre Gemeinschaft mit Gott finden. Das ist dann so im Christentum und also gerade in der Offenbarung des Johannes ist die Vision des himmlischen Jerusalems, wird eben aus dem Zionsberg der Verheißungsort, an dem am Ende der Tage die Erlösung und in dem alle Völker hinpilgern werden, dort in Gemeinschaft mit Gott leben.
Das Schiff, in dem die fahren, was zu dieser Stadt Zion, was die letzte Stadt der Menschen ist in diesem Film, das hat ja nur auch einen sehr sprechenden Namen.
Nebukadnezar ist immerhin ein biblischer Name,
ja,
und ein Name für eine großdimensionierte Champagnerflasche.
Das ist mir auch neu.
Ja, Nebukadnezar ist nochmal eine Nummer größer als Magnum.
Oh.
Kann man sich merken.
Hast du aber einen Abend mit zu tun, ne?
Ja. Wird lustig.
Nebukadnezar ist König von Babylon.
Und ist eigentlich der Jerusalem zerstört.
Aber er hat ein ganz faszinierendes Schicksal. Er feiert seinen Sieg. Und an der Wand erscheint eine Flammenschrift, die sagt, Mene, Tekel, Upharsin, gewogen und für zu leicht befunden. Also auch eine Prophezeiung und sie erfüllt sich. Nebukadnezar stirbt. Das ist zumindest eine Anspielung auf Schicksal. Sie steht also für eine eigentlich schlechte Prophezeiung, die aber aus der Konsequenz des eigenen scheinbar freien Handelns kommt. Die Menschen So stellt Morpheus das dar, auch eine wichtige Figur in diesem Film, der sozusagen Lehrmeister von Neo oder Wegbereiter, können wir auch drüber sprechen. Die Menschen sind schuld daran, sie haben sich sozusagen ihr eigenes Schicksal hier gebaut, sie haben die Maschinen gebaut, sie sind, wie heißt das, euphorisiert am Anfang des 21. Jahrhunderts, euphorisiert von der KI. Und die KI hat die Menschen überflügelt, es kommt zum Krieg, die Sonne wird verdunkelt, die Menschen verlieren und werden zu Batterien für die Maschinen. Das ist sozusagen der Kern. Als wir den gerade eben noch geschaut haben, der Film ist von 99, und Morpheus spricht davon, am 21. Jahrhundert waren die Menschen euphorisiert von ihren Fortschritten in der KI, da musste ich nämlich genau dran denken, Mene Tekel Ufasi.
Und das ist jetzt genau 20 Jahre her. Und dass die Frage nach wie vor aktuell ist, was macht KI jetzt mit uns? Nicht mehr als fernes Zukunftsszenario, sondern es ist jetzt, wird jetzt
es
Realität.
Es gibt Konferenzen, es gibt gefühlt jede zweite Woche irgendeine Messe, wo wieder gezeigt wird, wie toll und weit man in der KI ist. Wir träumen davon, in ganz naher Zukunft unsere Autos, unsere ethischen Entscheidungen im Straßenverkehr treffen zu lassen, wenn es drauf ankommt, uns von Robotern pflegen zu lassen, weil kaum jemand für die Pflege gewonnen werden kann. Also ich wüsste nicht, ich war natürlich eine Ecke jünger, aber ich wüsste nicht, dass wir vor 20 Jahren so euphorisiert waren von dieser Frage nach der KI.
Da war sie auch noch nicht so realistisch.
Da war sie auch noch nicht so nah dran.
Aber du hast eben was Schönes gesagt, wenn es um das Schicksal geht. Ja. Und wir haben ja in unserem Podcast auch schon mal über, nicht nur über christliche Aspekte, sondern auch Aspekte des klassischen, der klassischen Antike, die unsere Kultur mit beeinflussen. Da würde ich sagen, wenn Matrix jetzt eine griechische Tragödie wäre, dann wäre das so. Da sind die Helden, die sind meistens Spielbälle der Götter oder Spielbälle ihrer eigenen Gelüste. Und dann kommt ein Orakel und macht einen Spruch und dann läuft die Geschichte wie auf Schienen eigentlich meistens in die Katastrophe. Ja, oder der Held hält sich den Göttern für ebenbürtig und in seiner Hybris schlittert er mitsamt Anhang und Familie sehenden Auges in die Katastrophe. Und hier passiert ja in diesem Film dann genau was das andere. Es ist eben nicht der antike Held der griechischen Antike, der eigentlich an sein Fatum gefesselt ist und nicht ausbricht und ausbrechen kann oder alle Versuche auszubrechen, eben dann das Schicksal nur noch weiter manifestieren, sondern Neo ist der, der von dem Orakel gesagt bekommt, nein, du bist es nicht, du bist nicht der Auserwählte, eben. Und das war jetzt meine Interpretation, um ihm die Möglichkeit zu bieten, ihm nicht von seinem Fatum gesteuert zu sein, sondern seinem eigenen Willen folgen zu können. Und das ist dann auch wieder sehr christlich. Die Ablehnung des Schicksals, wie Neo selber sagt, ich glaube da nicht dran, ich will mein Leben selber unter Kontrolle haben, dass dann eben den Punkt auf die Spitze getrieben wird, dass er unabhängig von dem, was ihm irgendein Orakel sagt, seine eigene Entscheidung in der Geschichte trifft und erst diese Entscheidung dazu führt, dass er sich in der Geschichte dann doch als der Auserwählte erweist.
Die Frage nach Bedeutung des Schicksals und die Frage nach der Freiheit sind hier ja, zweigleisige Fragestellungen, die aber am Ende offen lässt, was ist es denn nun? Und du hast eben schon die Antike angesprochen. Natürlich ist das auch eine klassische Heldenreise. Also jemand wird aus seinem gewohnten Kontext herausgerissen, er hat einen Mentor, der Mentor muss ihn irgendwann zurücklassen, er nimmt sein Schicksal an und er kehrt zurück als der Größere, der er vorher war. In gewisser Weise kehrt er ja zurück in diese Welt, auch wenn er da eine Aufgabe hat. Aber in der Tragödie, die du gerade angespielt hast, kann die Geschichte nur aufgelöst werden am Ende, wenn man das will, durch einen Deus Ex Machina. Also ein Gott, der eingreift. In dieser Geschichte ist das ein bisschen ja auch so. Es ist allerdings eher ein Deus in Machina, denn dass Neo wieder leben kann, das ist weder durch die Matrix zu erklären, noch durch die wirkliche Welt, in der die sich dann bewegen, zu erklären. Er ist tot de facto. Dass er wieder aufersteht, kann nicht erklärt werden dadurch, dass er in einem wie auch immer gearteten Quellcode ein Auserwählter ist, der ihn durch, das wird ja im zweiten, dritten Teil, was nicht sehr cool ist, gelöst ist, finde ich, dann versucht so zu erklären, er ist also sozusagen die Abnormität des Codes. Also der taucht irgendwann auf und das muss man dann nutzen. Empfehle ich mal allen, die das wollen, Animatrix zu gucken. Das ist eine darauf aufbauende Kurzfilmserie, glaube ich 7, 8 Filme, die so auch andere Matrix-Durchläufe zeigen und so ein bisschen Hintergrund erklären und so. Da wird das so versucht aufzudröseln. In diesem Fall lässt sich das aber nicht so erklären. Nur diesen Film betrachtet, ist das eine quasi göttliche Intervention, die durch nichts anderes als Liebe zu lösen ist. Und zwar bedingungslos und grundlos einfach Liebe, die Gesetze der Natur, hier wurde schon gesagt, eigentlich sind die ja auch nichts anderes als Regeln, als Programm, die Gesetze der Natur bricht, die alles Erwartete bricht und sich zu einer Wahrheit durchsetzt, die ja ein Deus ist, ein Göttliches.
Oder um es mit der Heiligen Schrift zu sagen, stärker als der Tod ist die Liebe.
Stärker als der Tod ist die Liebe.
Also ist dieser Film von 1999 eine schöne ins Bildbringung dieses Bibelwortes?
Die Geschwister, die den Film produziert, geschrieben und Regie geführt haben, haben, wie ich ja schon andeutete, nicht gerne mehr danach auf die Fragen geantwortet, die zu sehr ins Detail gehen. Sie haben aber immer gesagt, dass dieser Interpretationsspielraum mehr als möglich ist und auch für sie nachvollziehbar. Wir haben immer gemeint, dass sich die Filmemacher, ob die Autoren, die Regisseure oder was, Showrunner bei Serien, vielleicht nicht immer bewusst sind, was sie da tun und Motive mit einbringen, die sie nicht wollten, die dann aber durch ihre eigene Prägung so einen Film, eine Serie so schwängern mit diesen Motiven, dass wir aus unserer Perspektive als Theologen oder als Christen das natürlich gut durchexerzieren können. Und hier ja deutlicher denn je. Es gibt kaum einen Film, der im Zusammenhang mit religiösen Motiven so oft behandelt wird wie Matrix.
Aus der Mottenkiste geholt.
Aus der Mottenkiste geholt.
Jetzt haben wir über die direkten biblischen Bezüge gesprochen. In der Handlung und vor allen Dingen in den Personen, in den Charakternamen. Wir haben gesprochen über Schicksal und Freiheit. Und jetzt müssen wir am Schluss noch sprechen über Wahrheit und Wirklichkeit. Wahrheit und Wirklichkeit vor der Folie der freien Entscheidung. Denn wir hatten hier in der Diskussion gerade den Punkt, wenn mir doch jemand eine rote und eine grüne Pille hinhält und mir sagt, schluck die rote Pille, dann bleibt mir aus menschlicher Neugier ja schon nichts anderes übrig, dann ist das im Grunde keine wirkliche freie Entscheidung mehr. Oder würdest du das anders sehen?
Ich sehe das genauso. Das wird in einer anderen Szene ja nochmal ganz deutlich, als das Orakel ihm sagt, mach dir keine Sorgen wegen der Vase. Er dreht sich um, reißt die Vase um. Und sie sagt, ja, das mit der Vase ist nicht so schlimm. Viel schlimmer ist später die Frage, mit der du dich quälst, ob du sie auch umgeworfen hättest, wenn ich es nicht gesagt hätte. Also bestand da, war das vorhergesagt? Hat sie sozusagen eine Prophezeiung in Gang gesetzt, die eigentlich selbsterfüllend ist? Hatte er die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden? Musste er das tun? Wir stehen immer vor der Schwierigkeit auszudrücken, was wir mit Wirklichkeit und Wahrheit meinen und wie wir es auch empfinden. Wirklichkeit, ich habe das schon im Vorgespräch angedeutet, hat im Deutschen ja das Schöne, dass auch das Wort Wirken dadurch zu hören ist. Also es wirkt auf uns wie etwas, das tatsächlich ist. Das ist Wirklichkeit. Aber ob meine Wirklichkeit für meinen Banknachbarn, meinen Nachbarn im Allgemeinen, meinen Kollegen oder einen Menschen am anderen Ende der Welt genauso ist wie meine, darf ja grundsätzlich schon mal bezweifelt werden, weil andere Erfahrungen gemacht wurden, andere Ansichten herrschen. Und es gibt ja auch, wie wir wissen, Flacherdler, für die ist es nicht die Wirklichkeit, dass die Erde rund ist. Aber wir behaupten, es ist die Wirklichkeit, weil wir es behaupten, nachprüfen zu können. Aber es gibt nun mal auch Erfahrungshorizonte, bei denen wir uns nicht austauschen können, ob du das so empfindest wie ich, Farbempfindung zum Beispiel und so weiter. Und trotzdem behaupten wir eine Wahrheit, die ist, wie sie ist und alles andere übersteigt. Das antike, philosophisch-metaphysische Begriff der Wahrheit, wie das Gute oder das Schöne. Meine Frage ist bei diesem Film, will der Film uns überzeugen, dass es eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit gibt? Oder will er uns überzeugen, dass es, egal was wir als Wirklichkeit bezeichnen, letztlich nur auf die Wahrheit ankommt, die aber so richtig zu greifen nie ist. Tod und Auferstehung in der wirklichen Welt von Neo sind eine Wirklichkeit, die nicht sein dürfte, aber sie sind Wahrheit.
Ja, aber die Frage bleibt, hält dir einer die Pillen hin?
Ja.
Kannst du dich dagegen entscheiden?
Welche würdest du nehmen?
Ich weiß es nicht.
Ich schlafe einfach zu gerne, weißt du?
Also die Frage...
Wenn dir gesagt wird, du wachst in deinem eigenen Bett auf, also, ja, finde ich gut.
Also der Film thematisiert das ja auch auf seine eigene Weise. Wir haben diese Judas-Figur in der Crew der Nebukadnezar. Cypher, der Verräter, der aufgrund ja doch eigentlich sehr materieller Beweggründe sich gegen die Freiheit entscheidet und gegen das zu wissen, was die Wirklichkeit hinter der Matrix ist. In dieser Restaurantszene mit dem Steak, wo die Ellen-Fans werden wissen, die Realität ist der einzige Ort, an dem man ein gutes Steak bekommt.
Auch wenn man sie hasst.
Und auch wenn man nicht in ihr klarkommt. Und es ist dann auch wieder biblisch, es ist so die Entscheidung gegen die Freiheit und wieder zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Weil die Freiheit, und das ist in dem Film dann parallel dargestellt, Freiheit bedeutet auch, diese Maispampe zu essen, die bei geschlossenen Augen vielleicht so schmeckt wie rohe Eier oder wie Schnodderpampe.
Freiheit bedeutet eben auch, den Apfel oder die Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen. Freiheit bedeutet eben auch Sündenfall, bedeutet eben auch Leidensfähigkeit. Der Agent Smith macht das ja deutlich, indem er sagt, wir haben euch in einem früheren Versuch der Matrix mal eine perfekte Welt geschaffen. Die habt ihr abgestoßen, damit konntet ihr nicht umgehen. Ihr wollt das mit dem Leiden. Aber klar ist, es braucht keine Erlösung, es braucht keinen Erlöser, wenn wir den Schritt aus dem Paradies heraus nicht machen. Deshalb heißt es sogar in der Osterliturgie, o glückliche Schuld, Felix Culpa. Also Freiheit hat ihren Preis, aber der Horizont ist ja auch eine Befreiung, also der Sehnsuchtshorizont ist ja auch eine Befreiung, nämlich der letztliche Auszug durch die Dunkelheit ins Licht, die Befreiung zu erkennen, was gut und böse ist, aushalten, was gut und böse ist und am Ende erlöst wieder zurückzukehren in das Paradies. Das lässt der Film aber offen.
Aber es bleibt ein Weg.
Es bleibt ein Weg.
Und der
führt erstmal durchs Jammertal. Ne?
Ein ewiger Kampf und ein ewiges Ringen.
Ja, aber kein ewiger Kreis, das lassen wir dem König der Löwen.
Den wir vielleicht auch noch besprechen können.
Vielleicht müssen wir das sogar. Gibt es da auch einen Erlöser? Nicht so einen coolen, muss man sagen. Der kann weder fliegen noch trägt eine Sonnenbrille. Ja, deshalb also schon jetzt keine Empfehlung. Liebes Krux, ihr habt den Film mitgesehen. Wer kannte den? Ich muss mal hier ein Handzeichen, müssen wir irgendwie mit aufnehmen. Wer kannte den nicht? Eine Person. Aber für die anderen ist lange her gewesen, nicht wahr? Wie lange? Ungefähr? 10 Jahre. Da hat er schon Hälfte seines Lebens hinter sich. Auch?
Auch schon 10, 12.
Da wart ihr ein bisschen jünger. Du, Christian? Wir haben unseren Techniker heute dabei. Vielen Dank, Christian, erstmal für all die Arbeit. Schön, dass du da bist. Ich glaube, da habe ich ihn auch gesehen, das erste Mal.
Also ich bin, glaube ich, der Einzige hier, der den im Kino gesehen
Nein,
hat.
Nein, wirklich? Das durfte ich nicht, glaube ich. Ich durfte das damals nicht.
Also 1999 war ich immerhin schon 18 und durfte ohne Begleitung Erwachsene ins Kino.
Schlimm.
Und ich habe den damals auch
nee, im Kino Nee, das durfte gesehen. Ich nicht. Der ist ab 16, glaube ich.
Aber ich muss auch sagen, ich bin damals direkt zu dem Kaplan gelaufen in meiner Heimatpfarre und habe gesagt, da müssen wir mal hier mit der Jugend, wir müssen mal so eine Filmnacht machen zu dem Film.
Ich habe den das erste Mal Kam gesehen, so an, weil unser Kaplan eine Filmnacht zu dem gemacht hat. Also schon echt stark.
Aber so können die Kapläne unterschiedlich sein.
Ja. Habt ihr das damals unter bestimmten Bedingungen gesehen? Sind da solche Fragen aufgekommen oder war das einfach ein Actionfilm?
Es war ein Klassiker, man muss
ja klar.
Geguckt haben, deswegen haben wir immer mal in der Videothek ausgeliehen.
Aha.
Ja, und geguckt.
Ist das dann so ein Tritt rein, wenn man solche Motive dann mit vollzieht? Wir haben das ja jetzt unter klaren Bedingungen gemacht. Also Popcorn-Pilger steht ja schon unter Bedingungen. Wir gucken das aus theologischer Sicht. Fallen einem die Dinge dann mehr auf oder ist das eine Sicht, dass ihr... dass insgesamt mehr Filme, Serien mehr schaut unter den Bedingungen einer kulturellen oder einer religiösen Prägung. Zum Beispiel Matrix haben wir angekündigt. Das ist der Film mit super heftig General Christus-Motiv. Fällt einem das dann auf und wie verhält man sich dann im Verhältnis zu dem früheren Ich, das das geschaut hat?
Bei mir ist es zu lange her, um das mit damals vergleichen zu können. Aber natürlich, als wir es jetzt geguckt haben, auch in Ausschnittweise jeweils, sind die Zeichen, die da drin waren, schon ziemlich eindeutig, fand ich. Also, das wird schon, das kommt schon sehr stark rüber. Ja.
Ich würde sagen, der Unterschied wäre dann noch, dass man das jetzt bei diesen Voraussetzungen deutlich aufmerksamer sich angeguckt hat als damals und auf diese Zeichen halt auch mehr Acht gegeben hat einfach.
Vielleicht wäre jetzt doch mal interessant, ich habe das damals ein bisschen abgelehnt, aber vielleicht wäre es doch mal interessant, die anderen beiden Filme auch noch zu gucken. So, und dann zu schauen, wie bemüht die Geschwister dann versucht haben, die ihnen vorher angedichteten Motive jetzt auch ganz bewusst reinzunehmen. Also da gibt es auch eine ganz berühmte, in Matrix 3, eine ganz berühmte quasi Kreuzigungsszene, also Mischung aus Kreuzigungsszene und Erhöhungsszene oder Himmelfahrtsszene. Das ist dann wirklich kein Zufall mehr. Das ist auch nicht getan, indem man dann sagt, ja, da haben wir alle möglichen Motive reingepackt. Also wenn ihr das da drin sehen wollt, ist das okay. Sondern das wollte jemand. Und dann wird es ein bisschen zu... Ja. Ich habe damals gar nicht erwartet, dass man solche Filme unter den Bedingungen gucken kann. Eigentlich bin ich erst aufgewacht, als unser Kaplan dann anfing, Herr der Ringe und Matrix mit uns so zu gucken. Würdet ihr insgesamt vielleicht jetzt alle Filme unter ganz anderen Bedingungen gucken, Serien unter anderen Bedingungen gucken? Drängt sich das dann auf? Wir sind ein bisschen zu tief drin. Ich kann keinen Film mehr gucken, ohne dass ich sage, aha, erkannt.
Also ich kenne das auch so ein bisschen aus der Jugendarbeit, tatsächlich Filme so unter solchen Motiven zu gucken. Ich weiß noch, kann mich noch gut an den Donnerstag-Aktion erinnern, wo wir Gran Torino geguckt haben, Clint Eastwood.
Da, ja. Haben wir auch im Programm. Den haben wir schon im Programm.
Habt ihr schon
besprochen? Ja. Ah, wir haben einen richtigen Fan hier.
Ja. Ja. Da gibt es auch so ziemlich viele Motive. Auch am Ende gibt es quasi auch so eine Art Kreuzigungsszenen. Von daher gibt es da schon ab und zu, dass ich das auch im Film schon mal sehe, aber nicht in der Tiefe, wie ihr das jetzt zum Beispiel besprecht in euren Filmen. Ja, ich weiß nicht, was wie Marie Kondo oder was ihr gemacht habt oder so.
Das ist ja der übernächste Schritt.
das ist schon eine Abstraktionsstufe.
Ja, da wollen wir auch, das machen wir auch nur, um zu warnen. Ja. Ja. Marie Kondo kann ich nicht mehr im Bett gucken. Ich habe von meinem Bett aus Blick auf meinen Kleiderschrank. Ich fühle mich direkt herausgefordert.
Nicht mal bedanken.
Ja, vielen Dank. Aber die spricht kein Deutsch. Ja, nicht mal Englisch offensichtlich, naja.
Ich glaube, es gibt Filme und Serien, die einfach, wo sich diese christlichen oder theologischen Motive einfach aufdrängen. Dass selbst Leute, die vielleicht Kirchen fern oder eine Distanz zu solchen christliche Motiven haben, das aber trotzdem irgendwie erkennen, weil man einfach das Christentum und die Christusgeschichte kennt. Weil dann gibt es wieder so Sachen, wo es halt nicht so offensichtlich ist, wenn wir jetzt bei dem Thema Marie Kondo sind, also da denkt man jetzt nicht ans Christentum, wenn man aufräumt. So. Deshalb, also ich glaube, das ist so eine Zwei-Kategorien-Sache und mit dem Wissen, dass es euch gibt und dass ihr da den Blick für schärfen wollt, ist glaube ich noch was anderes, als wenn man das jetzt nicht so präsent hat, dass es diese Brille auch gibt. So.
Also Agent Smith hat das ja gesagt, wir sind wie ein Virus, wir Menschen. Das wünschen wir uns ja eigentlich auch als Popcorn-Pilger ein bisschen. Wir stecken mit unserer Brille, wie du sagtest, an oder hoffen das. Und ich sehe das genauso wie du, zu sagen, das wird zumindest unterbewusst erkannt, aber kann vielleicht nicht eingeordnet werden. Oder wird vor dem Hintergrund gesehen, ah ja, das hat was mit Jesus zu tun, aber damit habe ich ja nichts mehr zu tun. Und wir wollen eigentlich ja nur den Blick schärfen darauf, das hat immer noch was mit uns zu tun, nicht weil jeder religiös ist, sondern weil unsere Bildsprache, unsere Mythologie einfach immer noch da ist und funktioniert. Und wenn wir das einordnen können, können wir sowas wie Matrix dann eben auch besser einordnen. Und vielleicht fällt uns dann auf, dass Marie Kondo uns Sachen verkaufen will, die eigentlich nicht einfach nur Schrank aufräumen sind. Ja. Ja.
lieber Uwe.
Meinst du, wir kriegen hier noch einen richtigen Applaus?
Ich hoffe, es hat euch gefallen, also euch zu Hause beim Zuhören und euch hier. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Wenn wir euch nicht gefallen haben, dann sagt es uns gerne.
Ja, bitte sagt uns überhaupt alles.
Bis zum nächsten Mal. Teilt euch mit.